Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Michael heute da ist. Schöne Grüße aus Deutschland, Rostock City.
Hi, grüß dich.
Wo befindest du dich? Zumindest nicht in Deutschland, habe ich gehört.
Genau, Gabriel. Ich bin gerade mit meiner Family unterwegs und habe ein wunderschönes Airbnb in Valencia bezogen.
Nutzt du das nur zum Urlaub machen oder ist das auch immer so ein bisschen Workation bei dir dann?
Tatsächlich ist die Kombination jetzt gerade aktiv. Das heißt, ich mache so halb-halb und versuche unterwegs jetzt auch ein paar Stunden am Tag zu arbeiten.
Sehr schön. Ja, wir wollen heute über Podcasting sprechen, über Podmon, über das, was ihr da auch auf die Beine gestellt habt, wollen dich natürlich zu Beginn auch erstmal kennenlernen. Auch für dich gibt es daher die Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht ja hier das Intro ein, 11 Jahre alt. Wie würdest du ihr denn erklären, was du so machst?
Das ist eine gute Frage. Ich versuche es einfach und kurz zu halten. Und zwar bin ich seit 2012 im Bereich, ja, wir bauen komplexe Software und KI-Systeme und bauen Produkte daraus für unsere Kunden, weil wir nicht nur für andere immer schöne KI-Produkte bauen wollten, haben wir für uns selber auch mal was gebaut, nämlich ein Podcast-Tool, wo ich in der Lage bin, Podcasts zu durchsuchen, alle Inhalte durchzusuchen. Und das haben wir in Podmon verewigt und versuchen jetzt seit 2022 mit Podmon alle möglichen Use Cases zu entwickeln für Podcaster, für Journalisten, für PR-Agenturen, damit die recherchieren können und Inhalte aus Podcasts wiederfinden.
Also die Schätze, die in Podcasts stecken, zu entdecken und zu heben und dieses Wissen, was da ja auch oft drin steckt, wir hatten ja im Vorhinein auch schon mal gesprochen. Also ja, hier ja auch in über 300 Folgen unheimlich viele Menschen, die echt viel erzählt haben. Und was macht man jetzt mit diesem Wissen? Ja, wie macht man das auffindbar? Wie connectet man das? Da seid ihr also mittendrin. Uns interessiert aber natürlich auch nochmal, wie bist du dazu gekommen? Warst du schon als Kind so ein Nerd und hast dich immer zu Hause eingeschlossen vom Computer oder wie kam's?
Nee, tatsächlich eher nicht. Also ich habe natürlich gern Computerspiele gespielt, aber war eher nicht so, ich sag mal, Software-programmieraffin gewesen. War eher der kreative Typ, habe viel Werbebroschüren am Anfang gemacht und bin dann zum Studium nach Jena gekommen und habe da was mit Medien studiert und Psychologie. Und dann habe ich ja nach ein paar Freelancer- und Konzernjahren dann die Seite gewechselt, Agenturwelt erkundet und dort festgestellt, dass das kreative Arbeiten mir mit Kunden sehr viel Spaß macht. Dann meine eigene Agentur gegründet, Softwareentwicklung. Und da haben wir uns zu zweit als Co-Founder als tolles Team gefunden, der Matthias und ich. Da konnten wir uns schön Rücken an Rücken nach vorne bewegen und keiner hat in den Kram des anderen reingefuscht. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert sozusagen, ja.
Was war das Wichtigste, was du lernen musstest, als ihr gegründet habt?
Also ich glaube, dass es ein dauerhaftes Lernen gibt. Ich glaube, da gibt es eine Menge Dinge, die mir jetzt einfallen. Also das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren. Das lerne ich jeden Tag neu auch. Das betrifft auch nicht nur meine Firma. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch. Und deswegen ist das so jetzt, glaube ich, so ein Dauerlearning bei mir immer gewesen, dass man mit Zeit kommt Rat, wie du schön gesagt hast, auch natürlich sich auch immer mal noch ein bisschen wieder mal von der Situation lösen muss, schauen muss, wie entscheidet man, welche Wege geht man. Und man sollte Dinge auch nicht zu wichtig nehmen. Das ist auch ein wichtiges Learning, weil man sieht die Dinge wichtiger, als sie manchmal da draußen auch sind.
Gibt es ein paar Fehler, die ihr gemacht habt, was du vielleicht teilen kannst, damit junge Gründer da auch draus lernen können?
Ja, absolut. Also ich sag mal, also ich hatte eine sehr komfortable Gründungsgeschichte. Ich wurde sozusagen von zwei erfahrenen Unternehmern so ein bisschen im Schwitzkasten dahin geführt. Ich hatte eigentlich auch gar nicht so richtig Ambitionen, selber erstmal ein Unternehmen zu gründen. Dann halt mit Anfang 20 habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir haben damals Facebook-Shops verkauft und Facebook war der Hot Shit 2010.
Ich erinnere mich. Ja, F-Commerce.
Genau. Niemand hat jemals über Facebook-Shops was verkauft, aber es war ein riesen Marketing-Ding.
Es gab so ein paar Fashion-Brands, ne?
Es gab super viele, die dort reingegangen sind in den Markt, aber dadurch, dass man Social noch nicht verstanden hatte 2010, konnte man auch nicht Social Commerce bauen in irgendeiner sinnvollen Sicht. Das war eine wirklich sehr Aktion zur Marketing-getriebene Commerce-Geschichte. Aber es hat gereicht, um uns sozusagen Startrampe zu bauen, dass wir unsere zwei damals eher mickrigen Gehälter bezahlen konnten. Und dann sind wir von da an los und haben viel mit Agenturen gearbeitet. Und die Learnings, die daraus erwachsen sind, sind natürlich vielfältig. Also ich wurde sozusagen in einer Welt aufbootstrapped, sag ich mal, daran gewöhnt, sehr schnell natürlich auch sehr profitabel beziehungsweise cash-orientiert zu arbeiten. Das ist ein Riesending gewesen. Dann halt immer zu schauen, ja, 3 Schritte vor, 2 zurück. Mal schauen, wie die ganze Sache so funktioniert. Versuchen auch strategisch zu arbeiten. Das sind sehr, sehr schwierige Dinge dann immer gewesen. Wir haben uns auch 3-mal gedreht schon zwischendurch. Das sind jetzt schon ein paar Jahre. Aber bis jetzt hat es gereicht. Wir sind 22 Leute in Jena und sind, glaube ich, sehr glücklich jetzt mit unserer Ausrichtung. Machen schon längst kein Social mehr. Aber haben jetzt das ganze Thema Daten und KI schon seit 6 Jahren für uns entdeckt. Oder seit 8 Jahren mittlerweile tatsächlich sogar. Und daraus ist Podman geboren. Und wir bauen uns da quasi ein eigenes Ökosystem. Und daraus lassen sich tolle Sachen entwickeln. Ja.
Also würdest du auch schon jungen Gründern und Gründerinnen empfehlen, sich mit älteren UnternehmerInnen früh auszutauschen oder im Kontakt zu sein?
Absolut, absolut. Und vor allen Dingen aber auch seinen eigenen Weg zu finden. Also das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte 2 Mentoren, die sehr unterschiedlich waren. Und dort konnte ich mir immer so eine Best-of-Both-Welt schaffen, was Unternehmenskultur angeht. Ich konnte in beiden Unternehmen auch arbeiten, hatte dort sozusagen die Erfahrung auch mitbekommen, wie sich das aus Mitarbeiterperspektive anfühlt und wie bestimmte, Führungsstile und Organisationskonzepte sich auswirken auf den Alltag. Und habe immer versucht, so ein bisschen die Mischung aus beiden zu finden und mir da so ein eigenes etwas zu schaffen, wo ich hoffe, gerne drin zu sein und Teil der Familie zu sein und Teil des Systems zu sein. Ja.
Wir haben uns ja auf dem Podcast-Festival Leipzig Lauscht kennengelernt im Frühjahr diesen Jahres. Wir haben ja hier übrigens auch 1-2 Folgen veröffentlicht, die wir dort aufgenommen haben. Da haben wir ja schon viel auf dem Festival grundsätzlich darüber gesprochen, welche Rolle haben Podcasts heute eigentlich für Bildung, für Demokratie und in dem Zusammenhang auch für die Gesellschaft. Für Meinungsbildung, ja, welche Grenzen gibt es auch, wenn durch KI nicht nur Podcasts generiert werden? Das haben wir mit Notebook LM ganz populär gesehen, dieses Google-Tool. Aber Stimmen auch sehr einfach geklont werden können. Wie erlebst du denn so die Entwicklung von Podcasts und seit wann bist du überhaupt an diesem ganzen Thema dran?
Also ich erlebe das natürlich immer aus einer extrem technischen Perspektive. Wir haben 2021 in so einer zwischenzeitlichen Corona-Depression für uns selber gesagt, so, hey Leute, wir machen jetzt mal was für uns. Wir haben gesagt, wir wollen in dieser Welle oder in diesem stark wachsenden Bereich, der da jetzt gerade während der Pandemie losging, technologisch uns in irgendeiner Form positionieren. Da war die Idee naheliegend, einen Google Alerts für Podcasts zu bauen. Und das haben wir 2021 dann gemacht, gemeinsam im Team, komplett remote und sind dann ein halbes Jahr später an den Markt gegangen. Und wir haben damals, das war quasi alles noch vor der großen, dem Big Bang 2022 OpenAI, alles noch mit, konservativen Technologien, Machine Learning Technologien, NLP gebaut und ist nicht so, dass 2022 KI entstanden ist, sondern wir haben damals schon sehr viel Erfahrung damit gemacht, aber es war halt sehr aufwendig gewesen, gerade was als textliche Dinge angeht. Und dann kam plötzlich diese ganzen Large Language Model Themen auf, mit denen wir viel arbeiten, und man hat plötzlich gesehen, wie einfach und schnell es geht, wie was für eine unfassbare Geschwindigkeit gekommen ist. Und man hat quasi nochmal den Accelerator reingehauen und die Welt war vorher schon viel zu schnell und die Technologieentwicklung war zu schnell und jetzt nochmal. Ja. Und das ist ein exponentielles Ding und ich sehe das aus 2 Herzen schlagen da in meiner Brust. Einerseits der Unternehmer, der sagt so, hey geil, wir gucken immer, dass wir vorne mit dranbleiben und Dinge auch bewerten, einschätzen können. Andererseits sage ich mal eher mein gesellschaftlicher Blick, wo ich dann sage so, okay, wie viele Menschen oder wie viele Themen hier abgehängt werden zwischendurch, Unternehmen auch weggerollt werden innerhalb von kürzester Zeit und die haben es noch nicht mal realisiert. Also das ist wirklich so eine riesengroße Kluft in meinem Kopf, die da so aufgegangen ist und für uns selber. Ich weiß noch, wir haben am Anfang zum Beispiel mit Voice Cloning experimentiert, mit klassischen Algorithmen und wir haben Angela Merkel mal ein Modell trainiert, wo wir nur so eine 2-Stunden-Ansprache Angela Merkel reingesteckt haben oder so einen Donald Trump geklont. Das ging damals eigentlich schon ganz cool, aber das war nicht, ich sag, produktionsreif. Ja, das war so 70%, 80% Playground Spaß. Und dann haben wir schon auch angefangen, wie sich KIs miteinander anfangen können zu unterhalten, weil es gab es damals auch schon. Aber das war man musste es gut moderieren, damit das nicht irgendwann sich in irgendwelchen Loop verheddert. Dann kamen die ersten wirklich großen Systeme dann raus, wo sich, ich weiß noch, ein israelisches Startup, die haben Joe Rogan interviewt, Steve Jobs dann als Podcast gelauncht. Das war der erste komplette autonome Voice-Podcast mit geklonten Voices. Und da hat man schon gemerkt, okay, die aus Israel machen das nur, ja, und ein riesen Funding und super krasses Startup. Die haben anderthalb Jahre später das Thema gelauncht, wo wir unterwegs waren schon vorher, was wir nie fertig gekriegt haben. Und man hat trotzdem gehört, dass es Steve Jobs Stimme nicht natürlich war, weil man einfach weiß, okay, es gibt weniger Steve Jobs Interviews als Joe Rogan Podcast waren. Und das natürlich auch gehört. Ja. Und wir erleben das total. Ja, also es ist ein Riesenspiel für uns natürlich auch ein Stück weit. Was setzt denn sich jetzt hier durch?
Jetzt hat gerade die große internationale Agenturgruppe Ogilvy, die haben jetzt auch gerade einen Podcast gelauncht und da sagt dann am Anfang der Gründer David Ogilvy, das ist ja so eine Werberlegende, der natürlich auch schon lange tot ist und der spricht dann die einleitenden Worte und begrüßt dann so die Leute und man hat halt ganz viel von dem, was er mal gesagt hat, eingespeist und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es interessant, was da jetzt möglich ist. Andererseits ist es irgendwie auch sehr offensichtlich, dass es künstlich ist. Und irgendwie lebt Podcast ja auch vom Natürlichen und auch vom Unperfekten.
Ich finde, die Wertigkeit geht verloren. Das ist mein Gefühl. Und Fun Fact, ich bin ja immer so ein bisschen natürlich auch auf der kritischen KI unterwegs. Also wir arbeiten natürlich mit Unternehmen, implementieren die Themen, aber ich sehe es super kritisch, wie viel Hype da gerade drum rumläuft. Und ich war letzte Woche in Schottland unterwegs und wenn man dann durch diese Touri-Schaufenster schaut, dann sieht man, der beste Business Case, der da gerade rausläuft, sind irgendwelche total kitschigen Kalender, die mit KI-Bild generierten lustigen, keine Ahnung, Rindern, die auf dem Klo sitzen, mit einem schottischen Hintergrund in den Schaufenstern stehen. Das heißt, dort wird gerade, glaube ich, ganz viel Geld verdient mit KI-generierten Touri-Schrott, der in Bild gegossen wird. Ja, da war ich eher ja auch irritiert davon, weil am Ende, wer hängt sich sowas? Also es ist, glaube ich, creepy, sich sowas ins Wohnzimmer zu hängen. Aber offensichtlich läuft's, ja. Ja,
ja, ich habe jetzt vor einigen Tagen auch so einen KI-generierten fiktionalen Movie-Trailer gesehen, der so sehr an Star Wars angelehnt war. Und da entstand dann eine Diskussion in den Kommentaren. Ist das eigentlich cool, wenn wir in der Zukunft uns vielleicht ganze Filme anschauen, ganze Alben vielleicht hören oder Playlists, es gibt ja eigentlich keine richtigen Alben mehr. Oder wenn wir Podcasts hören, die komplett von der KI generiert sind. Ist es nur jetzt noch befremdlich, weil wir in so einer Übergangszeit sind und wird es irgendwann ganz normal sein? Oder wird es sich vielleicht doch nicht so durchsetzen, weil wir irgendwann feststellen, nee, wir brauchen irgendwie die Menschen?
Ich glaube, der Markt wird überspült von solchen Dingen und damit verliert es, glaube ich, komplett seinen Reiz. Weil am Ende wirst du ganz viel durchschnittliches Material bekommen, was 100% replizierbar ist und zwar von jeder Person auf dieser Welt. Damit wird es überhaupt keine Wertigkeit haben. Es gibt natürlich trotzdem super spannende Künstler, die das in Kombination einsetzen. Also ich folge auf Insta auch ein paar und gucke mir das. Da gibt's wirklich geile Sachen. Aber das ist dann eben nicht, ich hämmer da jetzt mal einen Prompt rein, ja, sondern das ist dann schon mehr, schon sich darüber nachgedacht, wie integriert man das und da entstehen ganz neue Welten. Das verfolge ich sehr, sehr gespannt.
Wir waren vor 2 Jahren in Dänemark mit der Familie und da gibt's dann eine Kunstinstallation draußen auf einem Feld, auf so einem Hügel. Du siehst auch im Hintergrund irgendwo das Wasser und da sind dann so große, so große Steine aufgebaut, die so ein bisschen an Stonehenge erinnern im weitesten Sinne und die von Bildhauern dann so zu Gesichtern bearbeitet werden. Das wird begleitet von so einer Sound-Animation, die KI generiert ist und immer anders ist, sich also immer weiterentwickelt. Am Anfang denkt man, das sind so Töne, so ein Summen und so sphärische Klänge und dann merkst du aber, dass das Melodien sind und dann gibt's dann so eine Infotafel und da steht dann, dass die Wetterdaten mit aufgenommen werden und übersetzt werden in Akustik und ganz viele verschiedene Faktoren, wo ich dann sage, das ist echt ein cooler KI-Case. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie zu monetarisieren, ist einfach kreativ, künstlerisch einfach mal gemacht, aber hat mir gut gefallen.
Absolut. Genau bei solchen Cases bin ich total an. Also finde ich total schön, wie man quasi Dinge miteinander kombiniert und daraus etwas Neues entstehen lässt, was so noch nicht da war. Das ist ja wieder eine, ich erschaffe wieder etwas, ja. So, und das ist aber, steht, glaube ich, sehr konträr zu diesen Dingen, die eben da draußen zurzeit eben exponentiell einfach nur überschwemmt werden von Bildern über Musikstücke, weil die, sage ich mal, nichts Neues beinhalten.
Das ist der Durchschnitt vom Durchschnitt dann meistens, ja.
So, und das ist genau der Unterschied. Da hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, das ist total geil durchdacht, da ist irgendwie etwas dahinter, Substanz, ja, und diese Substanz, die braucht man, glaube ich, um erfolgreich damit zu sein.
Und das scheint mir die Rolle von uns Menschen zukünftig zu sein, ja, dass wir das so initiieren, dass wir Regisseur ein Stück weit sind und natürlich am Ende auch immer nochmal drauf gucken, ist das jetzt eigentlich so in die Richtung gegangen, die wir vorhatten, ne?
Absolut, und ich sag mal, auch der kritische Blick, der muss immer mehr geschult werden, weil es ist natürlich extrem wichtig, das erkennen zu können oder bewerten zu können. Und da ist natürlich ein sehr großes Thema Kluft, was ich am Anfang gesagt habe, ein sehr großes Gap, ja, zwischen dem, ich sag mal, digitalen, nativen Menschen, der sich in dieser Welt bewegt und diese Dinge so versteht und, sage ich mal, auch da dem durchschnittlichen Teilhaber an der Gesellschaft, der überhaupt keinen Bock da drauf hat und überhaupt keine Ahnung davon hat und sich quasi einfach nur in seinem Leben bewegt, ja, und aber gar keinen Kontakt zu solchen Themen hat. Und das kann dazu führen, dass man natürlich auch da ganz schnell haut auch eine Falle tappt, ja, so wie es bei allen digitalen Themen auch ist.
Kommen wir nochmal zu Podmon. Wie kam es, dass ihr das entwickelt habt? Gab es das so wirklich noch nicht? Du erzähltest mir, glaube ich, in Leipzig, es gab irgendwie einen Amerikaner. Kam der nicht sogar aus Deutschland? Wie war die Geschichte?
Genau, als Tool in den USA. Der ist tatsächlich aber später gestartet als wir. Und das gab es tatsächlich noch nicht. Also das ist ein unique Case gewesen, zumal die Technologie dahinter eben auch 2021 erstmal dahin gebogen werden musste, dass ich skalierbar Transkriptionen erstellen kann, dass ich dann skalierbar die Daten auch speichern und durchsuchbar halten kann. Weil wir reden zumindest zur Corona-Zeit, haben wir tatsächlich ja schon wirklich viele Podcasts am Start gehabt. Die Zahlen, keine Ahnung, ob die stimmen, aber 60.000 war mal so eine Zahl, die zumindest in der Zeit umhergeisterte. Wir haben uns auch auf Deutsch konzentriert tatsächlich auch erstmal, weil du erstmal sprachmodellseitig in deinem Markt gucken musst, wie es läuft. Und die Infrastruktur war schon eine relativ große Herausforderung, das auch mal aufzubauen, dass das mit 5.000, 6.000 Episoden pro Tag auch läuft. Mittlerweile sind wir eher so bei 2.000 pro Tag, die da neu released werden. Aber jetzt hat sich das natürlich technologisch alles sehr, sehr stark weiterentwickelt. Aber wir bauen jetzt darauf die Use Cases, ne? Weil die Daten sind da, die Infrastruktur läuft und schnurrt. Und jetzt kann man überlegen, was man daraus noch für spannende Dinge machen kann.
Ja, genau, da sind wir schon mitten bei der Funktionsweise, du meintest schon, also man kann alles durchsuchen. Ich habe es ja auch schon kennenlernen dürfen. Es gibt diese Transkriptionsgeschichte. Kannst du uns nochmal so einen kleinen Überblick geben, so eine Minitour? Ja. Was erwartet uns, wenn wir uns bei Podmon einloggen? Und wir hauen es natürlich alles in die Shownotes.
Absolut. Also der Kern-Use-Case war, wie gesagt, das Google Alerts für Podcasts. Das heißt also, ich gebe dort meinen Namen oder mein Unternehmen ein und drücke auf Speichern und dann kriege ich eine E-Mail, wenn ich erwähnt wurde. Und dann wäre ich direkt in Podmon in die Episode auch reingeleitet und kann an dieser Minute 25:15 einfach direkt reinhören und muss nicht diese ganze Episode durchhören. Das war der Ursprungs-Use-Case. Ich will Zeit sparen, weil wir kommen ja aus dieser Social-Welt und haben gesagt, okay, Social Media scroll ich durch, Social Listening ist alles irgendwie ein Thema, was schon durch ist. Aber gerade das Thema dieser Größe eines Podcasts, die Aufmerksamkeit, die so ein Podcast verlangt, das will ich irgendwie, da will ich einen Short-Track draus machen. So, das war der erste Use-Case. Und mittlerweile gibt es super viele Analyse-Use-Cases. Wir haben zum Beispiel Kunden aus dem Medienbeobachtungsgeschäft, die schauen halt TV- und Pressethemen durch. Und dann kommt Podcast als neuer Kanal einfach dazu. Und es gibt Use-Cases.
Was wird über unsere Marke gesagt?
Exakt. Wann ist unser CEO in einem Interview gewesen oder vielleicht selber Gast gewesen auch? Ne? Und im zweiten Schritt geht es halt darum, wenn ich eine Marke bin, mit wem kann ich eigentlich Werbung machen oder wo passe ich eigentlich rein? Also auch semantische Analyse zu sagen, okay, wer vertritt meine Werte? Wer vertritt mein Mindset? Wo ist auch meine Konkurrenz unterwegs gerade? Können wir alles aufspüren, ja.
Podmon, sagtest du, ist jetzt schon seit einer Weile auch am Start. Wie sieht eure Arbeit an diesem Produkt aus? Wie entwickelt ihr das weiter? Also wie seid ihr innovativ auch in der Produktentwicklung?
Also wir sind mittlerweile, sag ich mal, unterhalb von Podmon das Tech-Stack relativ stark natürlich an den State of the Art mittlerweile angepasst. Das heißt also, da laufen Cluster von verschiedenen Servern und ich habe Large Language Models teilweise im Einsatz. Grundsätzlich läuft unser Arbeitsprozess bei Pogman aber auch aus einer Metaperspektive so ein bisschen daran gehend, dass wir sagen, okay, wir wollen selber besser verstehen, wie wir Produkte bauen und vor allen Dingen auch Market Ready machen und auch den ganzen, sage ich mal, Market Fit Prozess für uns selber besser verstehen, weil wir eigentlich mit unseren Kunden und unser Stammgeschäft ist ja mit unseren Kunden solche Systeme zu bauen, komplexe Technik und dann, dass es erfolgreich wird. Und da sind wir quasi mit Pogman als unserem Versuchslabor sozusagen auch unterwegs, um Technologien zu testen, auszuprobieren, wie wir am besten rauskommen. Ja, das ist sozusagen der Weg.
Was ist eure größte Herausforderung?
Die aktuell größte Herausforderung, also ich sag mal, man hat jeden Tag irgendwelche Herausforderungen, ja. Und die Technologie ist es nicht. Also das ist eher, das ist läuft eigentlich und das haben wir gut im Griff. Die größte Herausforderung ist, die Sprache des Kunden zu verstehen und zu wissen, was der eigentlich jetzt wirklich meint mit dem, was er sagt. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Heißt also, die fachlichen Anforderungen wirklich zu übersetzen, zu verstehen, was ist das, was ich jetzt einen Beitrag leisten kann, der jemanden wirklich hilft, in seinem Alltag besser zu werden, glücklicher zu werden. Das ist die größte Challenge, die wir eigentlich, aber das hat nichts mit Pogman an sich nur zu tun. Das ist die Technologiebrücke zur Businesswelt-Frage, die man sich immer stellen muss. Ja.
Und vielleicht seid ihr ja irgendwann auch nicht nur das Google Alerts der Podcast, sondern auch vielleicht so eine Art Suchmaschine der Podcast. Also, dass ich vielleicht ja auch sagen könnte, ich bräuchte jetzt mal einen Podcast, der mir zu dem Thema weiterhilft oder der mich unterhält im Stile von oder der bla bla blubs und dann habt ihr ja alles drin und gebt dann einfach die drei, die vielleicht passen könnten oder ich gebe an, welche ich schon gehört habe, dann gebt ihr drei ähnliche und dann kommen wieder andere Podcasts und sagen, cool, wir würden gerne vorgeschlagen werden und so weiter.
Gabriel, der Witz ist, das haben wir alles schon da, aber ich zögere in die B2C-Ecke zu gehen.
Muss
man sich gut überlegen, ob man diese Welt aufmacht. Alles, was du schilderst, existiert bereits. Und wir haben uns aber bewusst mit Pogman erstmal für die B2B-Welt entschieden, weil das so ein bisschen unsere Komfortzone logischerweise ist. Und der Schritt B2C, da müsste man nochmal ganz anders rangehen, glaube ich. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen für uns selber.
Oder vielleicht geht ihr mit einem Partner zusammen.
Oder so.
Ist ja alles möglich. Also wer das hier hört und das interessant findet, der meldet sich mal bei Michael. Was habt ihr denn noch so vor? Also ihr macht ja noch mehr als Pogman, muss man sagen. Ihr seid ja voll in diesem ganzen Entwicklungs- und KI-Thema drin. Was beschäftigt euch da gerade so?
Also was dieses Jahr bei uns ist ein relativ guter Schritt, den wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, was uns beschäftigt, ist diese, also wir haben aktuell zwei verschiedene Brands da draußen unterwegs. Einerseits gibt es Nadev, das ist sozusagen die Legal Entity. Und dann haben wir Epic Insights. Die beiden Brands existieren aus dem historischen Grund, weil wir früher ja in der Social Media Schublade waren und 2016 schon Machine Learning Projekte angeboten haben. Das passte einfach nicht zusammen. Das haben wir sozusagen getrennt hochgezogen. Und jetzt wollen wir das eigentlich immer besser wieder miteinander verbinden, weil am Ende das Geschäft mit Daten und Softwareprodukten und mit KI-Systemen läuft am Ende zusammen. Am Ende ist das eine bedingt das andere, ja. Und deswegen sind wir jetzt dabei, das ganze System miteinander zu mergen und Kunden auf dieser Reise von entdecke deine Daten über, finde heraus, was KI für dich wirklich persönlich bringen kann in deinem Unternehmen, das wirklich als einheitlichen Prozess zu gestalten und dort alle Kunden einzuordnen, zu integrieren und eine Reise zu bauen.
Letzte Frage von Papa zu Papa. Wie gelingt dir das, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen, weil beides fordert?
Das fordert das sehr stark, tatsächlich. Wobei ich sagen muss, meine Kids sind mittlerweile 12 und 17. Das heißt also, die sind schon flügge. Das heißt, die können sich sehr gut alleine beschäftigen. Aber man muss schon versuchen, da eine gute Balance zu finden. Zum Beispiel, indem man vormittags arbeitet und nachmittags mit den Kids an den Strand geht und dann irgendwie coole Dinge noch zusammen macht. Ich bin jetzt leider keiner, der so gut Arbeit und Privates trennen kann. Ja, also für mich ist der Kopf immer an und ich bin irgendwie immer aktiv, auch am Nachdenken und Grübeln. Da hilft meine bessere Hälfte mir dann immer so ein bisschen mal wieder mich runterzukommen,
Wo bist du gedanklich schon wieder? So nach dem
ja,
Motto.
Genau. Also komm mal kurz hier an. Ja, so und ja. Das hilft schon sehr.
Habe ich natürlich noch nie erlebt, ist ja klar.
Deswegen sage ich es dir ja. Aber das ist schon immer so ein bisschen die Herausforderung, dass man das balanciert kriegt.
Meine Frau sagte manchmal zu mir, wenn wir uns dann so unterhalten und ich fange dann an, irgendwie eine Frage nach der anderen zu stellen, dann macht sie irgendwann so eine Pause und sagt, du, wir sind hier nicht im Podcast.
Ich habe auch noch eine perfide Strategie entwickelt. Ich versuche, meinen Sohn von meinen Leidenschaften zu begeistern, damit ich mit ihm zusammen die Dinge machen kann. Bei Musik hat es super funktioniert. Ja, also ich bin sehr leidenschaftlicher Musiker. Das hilft natürlich, das miteinander zu kombinieren, dass man nicht immer irgendwie sein eigenes Ding Süppchen kocht. Bei Technologie ist es ähnlich. Der schreibt gerade seine Mini-Arbeit über KI und codet auch schon ein bisschen. Der kann das schon besser als ich, das jemals gelernt habe. Und deswegen kriegt man das ganz gut miteinander, zumindest kombiniert dann.
Muss man dann noch coden lernen oder kann man das nicht alles an die KI delegieren?
Na, ich glaube, du solltest schon wissen, was dann da im Hintergrund passiert, gerade wenn es dann größer wird. Man sollte es zumindest verstanden haben, was hier eigentlich läuft, weil ansonsten fällt dir dieser riesige Jenga-Turm irgendwann einfach um und du weißt nicht mehr warum.
Ja.
Gerade wenn man dann wirklich ein Business drauf baut, sollte man schon auch, was das ganze Thema Sicherheit angeht, irgendwie in der Lage sein, das zu durchdringen.
Ja.
Ich sag mal, da hängen vielleicht ein paar Sachen dann davon ab auch und deswegen ist es, glaube ich, nicht verkehrt, trotzdem Coding und Software zu verstehen, Architektur, weil die KI das hundertprozentig im Zweifel besser kann, aber die kann nicht in meinen Kopf gucken, was ich eigentlich erwarte. Mhm.
Wenn wir zum Abschluss mal so in die Zukunft schauen, es ist natürlich schwer, weit in die Zukunft zu schauen, weil sich so viel so schnell entwickelt, aber sagen wir mal 2030.
Ja.
Was erhoffst du dir, was positiv sein könnte und was befürchtest du, könnte aber auch negativ sein?
Also ich habe ja gesagt, in meinem Herzen, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Das ist einerseits der spielerische, der kreative, der euphorische Michael. Der stellt sich vor, dass viele Probleme, die wir heute haben, einfach nicht mehr existieren.
Keine Kabel mehr, bitte.
Keine Kabel mehr. Ich weiß nicht. Ja, Kabel ist schon so ein Ding, wo ich mich frage, warum gibt es dieses Problem noch so?
Ja.
Andererseits, ich glaube schon, dass es in vielen Bereichen einen deutlichen Fortschritt geben kann, mithilfe dieser Technologien. Ich bin aber auch der andere, der das sehr kritisch beäugt, dass viele neue Herausforderungen auf uns zukommen, die wir heute noch nicht mal abschätzen können, die im Verborgenen liegen, die aber, wenn sie dann da sind, einfach extrem stark einwirken. Ja? Also ich sage nur, genau, gesellschaftliche Themen, Propaganda, Manipulation von Meinung, das sind alles Themen, die mithilfe von KI extrem stark anwachsen werden. Und daher sehe ich das mit Blick auf 2030 auch ein bisschen kritisch, was die Gesellschaft und unser Leben hier angeht. Weil ich natürlich sehe, wo kommen wir her und was ist passiert und wo geht es weiter. Ich hoffe, dass der Trend, den wir gerade laufen haben, dass er wieder dreht. Aber ich habe auch ein bisschen noch großen Respekt davor, ob das dann so kommen wird. Ja.
Ja, die Frage ist ja, wie können wir KI nutzen, damit der Missbrauch von KI eingeschränkt wird oder in irgendeiner Form entlarvt wird, muss man ja auch manchmal sagen. Weil die Technologie ist ja erstmal einfach nur die Technologie und die Frage ist, was macht man draus? Aber klar, es spielt vielen in die Hände, die genau in Richtung Manipulation arbeiten.
Ich sag mal, mit Regeln und Regulation werde ich da nicht hinkommen. Also ich habe keine Chance, weil wenn Leute etwas damit tun wollen, was sie nicht dürfen, werden sie es trotzdem tun, weil die Technik verfügbar ist. Und alles, was ich verfügbar habe, kann ich auch nutzen. Ja, und das ist genau die Herausforderung, die ich da sehe. Und es wird ein Katz-und-Maus-Rennen wieder sein. Also es ist einfach am Ende wieder, wie kann ich das entlarven? Ich werde besser darin, Algorithmen zu entwickeln, die Algorithmen erkennen, die es entlarven sollen. Um dann immer wieder im Hin und Her zu landen, ja.
Ja.
Aber auch eine coole Chance, natürlich auch aus der Business-Perspektive, sich da weiter reinzuentwickeln, weil wir da schon sehr forschungsnah auch arbeiten und eben versuchen schon Dinge rauszuholen, die jetzt so im Standard nicht existieren, um Dinge zu machen, die halt auch gesellschaftlichen Impact liefern können. Also das ist ein großes Interesse auch von uns, da sich zu engagieren. Ja.
Allerletzte Frage. Welchen Produktivitätshack kannst du teilen?
Social Media Detox.
Ja, ja. Machst du das?
Ich versuche es. Also ich glaube, dass es ein Produktivitätskiller ist, hundertprozentig, bei mir persönlich, aber auch bei allen anderen. Ganz ohne funktioniert es nun mal nicht, das ist auch Fakt. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall wichtig ist, sich das wirklich gut zu regulieren und einzuschränken, dass man irgendwie noch was Sinnvolles am Tag leisten kann.
Ich habe das mit meiner Frau gestern besprochen. Unsere Kinder, die haben ja noch so eine Bildschirmzeit auf ihren Handys, ja, ne, damit das auch nicht überhand nimmt. Und sie sagte, wir müssen ja auch Vorbild sein. Und sie hat sich jetzt selbst eine Bildschirmzeit auch auferlegt. Und jetzt befürchte ich, dass sie mich auch einlädt, das zu tun.
Also muss ein gutes Vorbild sein. Genauso.
Ja, ich dachte dann wiederum, vielleicht ist es auch echt ganz gut. Also natürlich, gewisse Sachen brauche ich einfach für die Arbeit auch. Ja. Aber wie du sagst, gerade so im Social-Bereich verplempert man schon viel Zeit in diesen Rabbit Holes. Deswegen, ich glaube, das probiere ich auch mal aus.
Super, super spannendes Thema. Meine Frau ist null Social Media aktiv und affin. Also die ist da quasi auch da wieder ein super Counterpart. Ich nutze es halt sehr stark. Also mein Handy ist quasi mein Büro. Also ich bin sehr stark auf mein Handy angewiesen. Deswegen bin ich immer am Handy natürlich auch und kriege natürlich auch einen Deckel dafür. Ne? Also das ist logisch. Also, aber das ist eine gute Idee. Handyzeit einführen.
Michael, schön, dass du da warst. Viel Spaß euch noch in Spanien und viel Erfolg weiterhin mit Podmon und mit allem, was ihr drumherum auch noch baut. Checkt das bitte mal aus. Wir tun das in die Shownotes. Kann man auch kennenlernen da, ne?
Geil, ja, sehr gerne. Kostenlos testen, mir einfach schreiben. Ich lasse euch alle rein.
Bis bald, mach's gut.
Dann, ne? Ciao.
Ciao.